Willkommen bei Jew is Important. Kein Podcast über Religion, sondern über das, was dahinter steht. Werte, Identität, Wahrheit und der Versuch, in einer immer lauteren Welt Haltung zu bewahren.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jew is Important. Heute steigen wir in ein Thema ein, das unbequem ist und gerade deshalb so wichtig, den Islam. In den kommenden Episoden möchte ich darüber sprechen, warum diese Religion, die über 1 Milliarde Menschen prägt, für Europa und die Welt nicht nur zu einem Problem werden könnte, sondern längst eines ist. Ursprünglich wollte ich das Ganze streng historisch aufbauen, aber schon beim Einstieg merke ich, dass Zwischenfragen und Verknüpfungen fast unvermeidlich sind. Deshalb werden wir dieses Thema in mehreren, etwas kürzeren Folgen aufgreifen und Stück für Stück durchdringen. Fangen wir also ganz am Anfang an. Wann beginnt der Islam? Wie ist er entstanden? Und welche Länder waren von Anfang an muslimisch?
Der Islam entstand im 7. Jahrhundert nach Christus, genauer gesagt um das Jahr 610, als Mohammed in Mekka seine ersten aus Offenbarungen empfing. Diese Lehre entwickelte sich sehr schnell zu einer politischen wie auch religiösen Bewegung. Anders als Judentum und Christentum verstand sich der Islam von Beginn an nicht nur als Glaubensrichtung, sondern auch als Macht- und Herrschaftssystem. Warum entstand er? Zum einen war die arabische Halbinsel damals ein Raum vieler Stämme, mit heidnischen Praktiken, aber auch jüdischen und christlichen Gemeinschaften. Mohammed übernahm Elemente dieser Religion, stellte sich aber als letzter und endgültiger Prophet dar. Die Botschaft? Die bisherigen Offenbarungen seien unvollständig oder verfälscht. Der Islam sei die endgültige Wahrheit. Schon wenige Jahre nach Mohammeds Tod im Jahr 633 begann die massive Expansion. Durch sogenannte Ridderkriege wurden arabische Stämme unterworfen. Und in rasantem Tempo dehnte sich der Islam aus. Nach Persien, Nordafrika, später bis nach Spanien und Indien. Wichtig, es gab kein Land, das seit jeher muslimisch war. Vor dem 7. Jahrhundert gab es den Islam schlicht nicht. Die Länder, die wir heute mit dem Islam verbinden, Saudi-Arabien, Syrien, Ägypten, Irak, Iran, Türkei, Nordafrika, hatten alle vorher andere Religionen und Kulturen. Judentum, Christentum, Zoroastrismus, verschiedene polytheistische Kulte. Mit anderen Worten, der Islam war von Anfang an eine expansive Ideologie. Er entstand in Arabien, breitete sich aber nicht durch freiwillige Bekehrung aus, sondern überwiegend durch Eroberung.
Eine expansive Ideologie, das klingt nach einem großen Wort. Heißt das, der Islam ist von Anfang an so angelegt, dass er sich am Ende auf die ganze Welt ausbreiten soll? Und damit verbunden die Frage, wie viele muslimische Länder gab es eigentlich vor 100 Jahren, also im Jahr 1925? Und wie viele sind es heute, im Jahr 2025?
Ja, genau das bedeutet es. Der Islam versteht sich nicht als eine Religion neben anderen, sondern als die endgültige Wahrheit. In den islamischen Schriften selbst steht, dass die Botschaft über alle Religionen siegen soll. Das ist der Kern der Expansion. Nicht einfach eine spirituelle Idee, die parallel existieren darf, sondern eine Mission mit politischem und gesellschaftlichem Anspruch. Letztlich global. Wenn wir den Blick auf die letzten 100 Jahre richten, wird das sichtbar. Im Jahr 1925 gab es etwa 12 unabhängige Staaten mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit. Unter anderem die Türkei, Persien, heute Iran, Afghanistan, Saudi-Arabien und einige arabische Emirate oder Königreiche, die allerdings stark unter kolonialem Einfluss standen. Heute, im Jahr 2025, sprechen wir von rund 50 Ländern mit muslimischer Mehrheit. Viele davon sind Mitglieder der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, die mittlerweile 57 Staaten umfasst. Das heißt, innerhalb eines Jahrhunderts hat sich die Zahl der offiziell muslimischen Länder vervielfacht. Nicht nur durch Unabhängigkeit nach dem Kolonialismus, sondern auch durch bewusste politische und religiöse Konsolidierung. Der Islam versteht sich als eine Gemeinschaft, die über Nationalstaaten hinausgeht, die Umma. Und diese Gemeinschaft wächst nicht nur demografisch, sondern auch territorial.
Wir haben ja in der 5. Folge bereits über die Vereinten Nationen und ihre Entwicklung gesprochen. Nun, diese 57 muslimischen Länder, die zur Organization of Islamic Cooperation gehören, die sind doch mittlerweile alle Mitgliedstaaten der UN, nicht wahr?
Ja, genau. Alle 57 Mitglieder der OIC sind auch Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Und das hat enorme Konsequenzen. Die UN funktioniert im Kern nach dem Prinzip eine Stimme pro Staat. Das bedeutet, ein winziges Land wie die Malediven oder Djibouti hat formal dasselbe Stimmrecht wie die USA oder Deutschland. Wenn man nun bedenkt, dass mehr als ein Viertel aller UN-Mitgliedstaaten aus der islamischen Welt kommt und dass diese Länder in der Regel als Block abstimmen, dann wird klar, warum so viele Resolutionen gegen Israel zustande kommen. Die OIC wurde übrigens in den 70er Jahren gezielt gegründet, um genau diesen Einfluss zu bündeln. Eine geschlossene Stimme muslimischer Staaten in internationalen Organisationen. Mit Erfolg. Das erklärt auch, warum Israel überproportional oft verurteilt wird, während massive Menschenrechtsverletzungen in anderen Regionen kaum thematisiert werden. Die islamischen Staaten haben eine numerische Mehrheit, sie organisieren sich und viele andere Länder, von Europa bis Afrika, schließen sich aus geopolitischen Gründen an.
Du hast vorhin erwähnt, dass die unabhängigen Staaten mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit im Jahr 1925 stark unter kolonialem Einfluss standen. Unter welchem kolonialen Einfluss genau?
Im frühen 20. Jahrhundert war ein großer Teil der islamischen Welt tatsächlich noch von europäischen Kolonialmächten abhängig oder direkt kontrolliert. Britisches Empire Großbritannien war die dominierende Kolonialmacht. Unter seiner Kontrolle oder seinem Mandat standen Ägypten, Palästina, Jordanien, Irak, die Golfstaaten, Sudan und weite Teile Ostafrikas. Auch Indien, damals britische Kolonie, hatte eine riesige muslimische Bevölkerung. Frankreich beherrschte Nordafrika, Algerien, Tunesien, Marokko, dazu Syrien und Libanon im Rahmen der Mandatsverwaltung nach dem Ersten Weltkrieg. Niederlande. Die Niederlande kontrollierten Indonesien, damals die Niederländisch-Ostindien genannte Kolonie, das Land mit der bis heute größten muslimischen Bevölkerung weltweit. Italien hatte Libyen erobert und versuchte dort Fuß zu fassen. Russland, Sowjetunion, viele muslimische Völker in Zentralasien, Kasachen, Usbeken, Tataren, waren Teil des Russischen Reiches und ab 1917 Teil der Sowjetunion. Nur wenige Länder waren wirklich unabhängig. Die Türkei nach dem Untergang des Osmanischen Reiches, Persien, Iran, Afghanistan und ab 1923 Saudi-Arabien. Doch auch sie standen unter massivem Druck wirtschaftlich, politisch und militärisch. Kurz gesagt, um 1925 gab es zwar muslimische Mehrheiten in vielen Regionen, aber kaum souveräne muslimische Staaten. Die Unabhängigkeitswelle kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg.
Danke für die Klarstellung. Die Unabhängigkeitswelle und was das für die islamische Welt bedeutet hat, besprechen wir in einer der nächsten Folgen. Aber ich glaube, es ist fair zu sagen, der Islam hat sich allein im letzten Jahrhundert rasant ausgebreitet. Gehen wir zurück an den Anfang. Wer war eigentlich Mohammed, der Prophet? Woher kam er? Wird er in der Tora oder der Bibel erwähnt? Wer waren seine ersten Anhänger? Und wie konnte der Islam so schnell so viele Menschen gewinnen?
Mohammed wurde um das Jahr 596 nach Christus in Mekka geboren, in eine arabische Händlerfamilie. Er wuchs als Weise auf, arbeitete als Karawanenführer und heiratete später eine wohlhabende Witwe namens Chaditscha, die seine erste Unterstützerin wurde. In der jüdischen Tora und im christlichen Alten oder Neuen Testament wird Mohammed nicht erwähnt. Diese Schriften waren lange vor seiner Geburt abgeschlossen. Allerdings stellte Mohammed sich selbst in eine Reihe mit den Propheten des Judentums und Christentums, von Abraham über Mose bis Jesus. Er behauptete, ihre Botschaften seien von ihren Anhängern verfälscht worden und er selbst sei der letzte und endgültige Prophet. Seine ersten Anhänger waren zunächst enge Vertraute, seine Frau Chaditscha, sein Cousin Ali, sein Freund Abu Bakr. Es war also ein kleiner, fast familiärer Kreis. Nach und nach folgten ihm weitere Menschen aus Mekka, vor allem jüngere, sozial schwächere, aber auch einige einflussreiche Händler. Der schnelle Aufstieg des Islam hatte mehrere Gründe. Einfachheit der Botschaft, ein Gott, ein Prophet, klare Regeln. Das wirkte in einer Umgebung voller Stammesreligionen und viel Götterei attraktiv. Soziale Komponente. Mohammed predigte eine gewisse Gleichheit aller Muslime. Das sprach Benachteiligte und Sklaven an. Politische Strategie, der Islam verband Religion mit Macht. Bekehrung und politische Loyalität gingen Hand in Hand. Militärische Expansion, nach der Flucht Mohammeds nach Medina, die sogenannte Hidschra im Jahr 620, wurde der Islam sehr schnell zu einer militärisch-politischen Bewegung. Siege in Kriegen machten ihn attraktiv, Niederlagen schwächten seine Gegner. So breitete sich die neue Religion innerhalb weniger Jahrzehnte von einer lokalen Bewegung in Mekka zu einer dominierenden Kraft in der arabischen Halbinsel aus. Nach Mohammeds Tod übernahmen seine Gefährten, die achten Kalifen, und machten daraus ein regelrechtes Reich.
Wenn man das so hört, klingt es ja fast wie Clankriminalität oder die Anfänge einer Sekte. Fast so, als würde jemand wie Charles Manson behaupten, er könne mit Gott sprechen. Und plötzlich folgen ihm Menschen blind.
Der Vergleich ist tatsächlich nicht ganz falsch. Wenn man Mohammeds Anfänge nüchtern betrachtet, war der Islam zunächst eine kleine Bewegung um einen charismatischen Anführer, der behauptete, göttliche Offenbarungen zu empfangen. So etwas würde man heute sehr schnell als Sekte bezeichnen. Der Unterschied ist, während die meisten Sekten klein bleiben oder an inneren Konflikten zerbrechen, verband Mohammed seine Botschaft mit etwas viel Größerem, einer politischen und militärischen Agenda. Er versprach nicht nur spirituelle Erlösung, sondern auch reale Macht, Beute und gesellschaftlichen Aufstieg. Dieses Zusammenspiel von Religion, Politik und Gewalt machte den Islam von Anfang an mehr als nur eine Glaubensrichtung. Er war eine Ideologie mit einem klaren Expansionsauftrag. Genau deshalb konnte er sich im 7. Jahrhundert so rasant durchsetzen. Und genau deshalb prägt er bis heute ganze Weltregionen.
Du sprichst vom Zusammenspiel von Religion, Politik und Gewalt. Das heißt also, der Islam verbindet seit seinen Anfängen Religion mit politischer und militärischer Strategie? Dann stellt sich mir automatisch die Frage, warum versucht der Westen eigentlich, zwischen einem politischen Islam und einem religiösen Islam zu unterscheiden? Woher kommt diese künstliche Trennung überhaupt?
Genau das ist einer der größten Denkfehler im Westen. Der Islam war nie nur Religion im modernen Sinn. Er war von Anfang an ein Gesamtpaket, spirituell, rechtlich, gesellschaftlich, politisch und militärisch. Koran und Scharia regeln nicht nur Gebet und Fasten, sondern auch Erbrecht, Strafrecht, Kriegsrecht. Die Trennung in politischen Islam und sowie privaten Glauben ist ein westliches Konstrukt. Sie entstand im 20. Jahrhundert, als man im Zuge der Arbeitsmigration und der geopolitischen Beziehungen einen Weg finden wollte, Islam und westliche Gesellschaften kompatibel erscheinen zu lassen. Man sagte, es gibt ja auch den friedlichen, spirituellen Islam und davon zu unterscheiden den gefährlichen politischen Islam. Das klingt beruhigend, blendet aber die Tatsache aus, dass die Quellen selbst, Koran, Hadithe, islamische Rechtsschulen, Religion und Politik untrennbar verknüpfen. Diese Unterscheidung ist also weniger theologisch, sondern vor allem politisch motiviert. Im Inland, um muslimische Gemeinden nicht pauschal als Bedrohung darzustellen und Integration zu erleichtern. In der Außenpolitik, um Bündnisse mit islamischen Staaten möglich zu halten, ohne die Ideologie selbst in Frage zu stellen. Kurz gesagt, der Westen trennt, was in den Ursprüngen nie getrennt war. Und genau dadurch versteht er das Problem bis heute nicht vollständig.
Moment mal. Das bedeutet doch im Klartext, Europa hat sich den Islam importiert, ohne überhaupt zu verstehen, wen oder was man da eigentlich einlädt.
Ja, genau das ist der Punkt. Europa hat über Jahrzehnte Millionen Muslime ins Land geholt. Zunächst als Gastarbeiter, später durch Asyl und Migration, ohne sich ernsthaft mit der Ideologie auseinanderzusetzen. Man dachte, man hole Menschen, Arbeitskräfte, Nachbarn. Was man nicht verstand, der Islam ist kein reiner Privatglaube, die man einfach in eine säkulare Gesellschaft integrieren kann. Er bringt ein komplettes Wertesystem mit, inklusive politischem und gesellschaftlichem Anspruch. Und weil man diesen Anspruch ignoriert hat, ist die Debatte bis heute verzerrt. Politiker und Medien reden gern von ein paar Extremisten oder dem politischen Islam, während sie so tun, als gäbe es daneben noch einen harmlosen, rein spirituellen Islam. Doch diese Trennung existiert in der islamischen Lehre nicht. Mit anderen Worten, Europa hat geglaubt, man könne Religion und Ideologie auseinanderdividieren. Und genau das hat sich als fundamentaler Irrtum erwiesen.
Ja, natürlich glaubt der Westen, man könne das auseinanderdividieren. Denn im Westen sind wir es gewohnt, Macht zu trennen. Exekutive, Legislative, Judikative und dazu die Religion. Das sind die Grundsäulen der Demokratie, ohne die unser System nicht funktionieren würde. Der Islam tut genau das Gegenteil. Er verschmilzt diese vier Bereiche unter einer Herrschaft, unter einer Autorität, die sich religiös legitimiert. Das bedeutet, es geht nicht nur um einen Glauben, der auch noch existiert. Es prallen komplett unterschiedliche Lebens- und Weltvorstellungen aufeinander.
Und genau darin liegt die eigentliche Bruchlinie. Im Westen ist Religion Privatsache, der Staat ist neutral. Im Islam ist Religion Staatsgrundlage, Rechtssystem und Machtinstrument zugleich. Das heißt, wenn europäische Politiker oder Intellektuelle vom friedlichen Islam als Glaubensrichtung sprechen, blenden sie die politische Dimension systematisch aus und damit den Kern. Es geht also nicht darum, dass Muslime anders beten. Es geht darum, dass der Islam eine komplette alternative Gesellschaftsordnung darstellt, die mit den westlichen Prinzipien von Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaat und individueller Selbstbestimmung nur schwer vereinbar ist.
Und hier finden wir für heute das Ende. In den nächsten Folgen schauen wir genauer hin. Auf Schiiten und Sunniten, auf die Unabhängigkeitswelle der muslimischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg, auf die sogenannten Ridderkriege und auf vieles mehr. Eines ist mir jedenfalls klar, die Kolonialmächte fangen tatsächlich mit Ai an, aber es ist nicht Israel, wie es so oft vorgeworfen wird. Bis zum nächsten Mal bei Jew is Important.
Dieser Podcast wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert. Die verwendete Musik ist lizenziert. Folge Jew is Important auf Instagram @jewisimportant. Bis zur nächsten Folge.